Vater im Himmel, wir möchten wirklich zu dir kommen und dir einfach nur Danke sagen, was für ein großer Künstler und Meister und Schöpfer du bist. Was du alles gemacht hast, das ist einfach nur zum Staunen. Und wenn man das noch weltweit sieht, können wir dir nur Lobpreis und Ehre geben. Hab Dank für die Einzigartigkeit, die du uns geschenkt hast, auch mit deiner Schöpfung. Und dass du uns auch da zeigst, wie gut und wichtig dir das alles ist. Und ja, da können wir auch nur sagen, wenn das jetzt schon so schön ist, wie wird es dann mal bei dir im Himmel sein? Und auch da möchten wir uns drauf freuen und freuen uns auf dich. Herr, halt uns auf diesem Weg fest zu dir. Bring uns immer näher zu dir hin. Segne uns, segne diese Gemeinschaft. Segne jetzt auch die Noor. Gib ihr die richtigen Worte, umgib du sie. Und sprich du durch sie zu uns. Amen.
Ich finde das echt toll, dass ihr alle wieder da seid. Denn das sind harte Tage, oder? So am letzten Tag noch einmal nachmittags zu kommen, das ist schon beachtlich, aber wir haben ja einen Frauentag gehabt und das hat uns ein bisschen schwierig gemacht. Wir wollten ja alle Vorträge gerne doch hier haben, dass wir die ganze Geschichte aufbauen können. Dann kommt der Frauentag dazwischen und da müssen wir jetzt ein bisschen was nachholen. Und die Textmasse für heute ist wirklich beachtlich. Ich werde das versuchen, Kapitel 48 bis 50. Abschied von Jakob, habe ich hier gesagt. Heute Morgen haben wir schon gesehen, dass Jakob mit Josef geredet hat, dass er noch 17 Jahre im Land Ägypten gelebt hat. Das steht ja in 1. Mose 47, Vers 28. Und dass er dann mit seinem Sohn Josef gesprochen hat und gesagt hat, ich werde nicht lange mehr leben und wenn ich dann sterbe, dann soll es doch bitte so sein, schwöre mir das, dass ich bei meinen Vätern begraben werde und nicht in Ägypten. Und dann hat Josef gesagt, das ist in Ordnung. Und bald darauf geht es bergab mit Jakob. Und wird Josef gerufen. 48, ab Vers 1, es geschah nach diesen Begebenheiten, da wurde dem Josef gesagt, siehe, dein Vater ist krank. Und er nahm seine zwei Söhne Manasse und Ephraim mit sich. Und man berichtete dem Jakob und sagte, sieh, dein Sohn Josef kommt zu dir. Und Israel machte sich stark und setzte sich auf im Bett. Das ist fast das, was Andreas uns heute Morgen erzählt hat von der Frau, die dann am nächsten Morgen in ihrem Bett gesessen ist und gesagt hat, Jesus war gestern da. Kurz zu Manasse und Ephraim, die sind ja Josef in seinen Jahren in Ägypten geboren und die werden erwähnt in 1. Mose 41, Vers 51, da heißt es, Jakob gab seinem Erstgeborenen den Namen Manasse, denn er sprach, Gott hat mich alle Mühsal vergessen lassen und das ganze Haus meines Vaters, er hat ein neues Leben gefunden in Ägypten, hat sich versöhnt damit, Gott hat mich all meine Mühsal vergessen lassen. Dann kommt Ephraim und dann sagt er zu diesem Namen, Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Zwei Glaubensaussagen in den Namen seiner beiden Söhne, denen wir hier auch begegnen werden. So soll nun Vers 5, wir sind wieder in 1. Mose 48, deine beiden Söhne, die dir im Land Ägypten geboren wurden, ehe ich zu dir nach Ägypten gekommen bin, mir angehören. Ephraim und Manasse sollen mir angehören wie Ruben und Simeon. Die Kinder aber, die du nach ihnen zeugst, sollen dir angehören und sollen in ihrem Erbteil nach dem Namen ihrer Brüder genannt werden. Und als ich auch aus Paddan, also aus Haran kam, starb Rahel bei mir im Land Kanaan, auf dem Weg, als wir nur ein Stück Weges von Ephrata entfernt waren, und ich begrub sie dort am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Es ist interessant, bei dieser seiner letzten Begegnung mit seinem Lieblingssohn und auch mit seinen anderen Söhnen, denn die werden auch bald kommen, ist Jakob, der Sterbende, der Stärkere. Er ist der Segnende. Es ist nicht so, dass er Sterbensbegleitung braucht oder Hilfe braucht. Er hat sich hier stark gemacht, sich auf sein Bett gesetzt und er wird der Segnete sein. Und seine ersten Worte sind auch von Gott. In Vers 3 sagt er, Gott der Allmächtige, hier haben wir wieder diesen Gottes Name El Shaddai erschien mir im Luz, im Land Kanaan, und er segnete mich und sprach zu mir, siehe, ich will dich fruchtbar machen und dich mehren, dich zu einer Menge von Völkern machen, und ich will deinem Samen nach dir dieses Land zum ewigen Besitz machen. Er fängt an mit einem Zeugnis über El Shaddai, über den, der genug ist, der Genugsame. Ich bin genug, oder ich bin der, der spricht, Gott ist genug. Das ist die Bedeutung von El Shaddai. Und in Vers 5 wird jetzt deutlich, das fällt uns auf, dass der alte Jakob vorhat, um Josefs Söhne Ephraim und Manasse als Väter der Stämme oder als Stammhäupter Israels zu legitimieren. Das hat er vor. Es sind seine Enkel. Aber er will sich jetzt zu seinen eigenen Söhnen erklären, wie es auch Ruben und Simeon sind. Die werden hier in Vers 5 genannt. Diese sollen mir angehören, Ephraim und Manasse sollen mir angehören wie Ruben und Simeon. Damit stellt Jakob Josef sozusagen auf seiner Ebene. Und Josefs Söhne werden wie Jakobs Söhne sein. Komm später darauf zurück. Und es wird jetzt auch Rahel erwähnt, Josefs Mutter, die nach Vers 5 bei mir in Kanaan starb, auf dem Weg, als wir nur ein Stück Weges von Ephrata entfernt waren, und ich begrub sie dort am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Der Schmerz über das Sterben von Rahel sitzt noch immer tief. Das merkt man hier, dass er sie auf einmal erwähnt. Da klingt Heimweh durch, sowohl nach seiner geliebten Frau als auch nach seiner Heimat Kanaan. Er ist jetzt ja in Ägypten. Es klingt auch Schmerz durch, denn sie starb ja auf dem Weg. Und da man Menschen am selben Tag begraben musste, war es nicht mehr möglich, es sei denn, sie wurden balsamiert, das war alles nicht möglich unterwegs. Und so wurde sie auf dem Weg nach Bethlehem begraben. In Vers 9 bittet Jakob jetzt Josef darum, dass er ihm seine Söhne bringt. Als aber Israel die Söhne Josefs sah, fragte er, wer sind diese? Und Josef antwortete, es sind meine Söhne, die mir Gott hier geschenkt hat. Und er sprach, bringe sich doch her zu mir, dass ich sie segne. Denn Israels Augen waren vom Alter kurzsichtig geworden, dass er nicht mehr gut sehen konnte, und als er sie nun zu ihm brachte, küsste und umarmte er sie, wie damals bei dem alten Isaak. Es ist die Zeit da, um die Söhne zu segnen, und Isaak war fast blind, da konnte sein Sohn ihm eben etwas vormachen, und jetzt ist das bei Jakob auch so. Und Israel, also Jakob, sprach zu Josef, dass ich dein Angesicht noch sehen darf, darum hätte ich nicht zu bitten gewagt. Und nun, siehe, hat mich Gott sogar deine Nachkommen sehen lassen. Übrigens, es heißt hier in Vers 9, bringe deine Söhne zu mir, dass ich sie segne. In Hebräisch Barak. Es ist gut möglich, dass hier Barak steht, und das ist niederknien. Dass sie hier niederknien, das deutet darauf hin, dass Jakob seine Söhne, die Söhne von Josef, als seine Knie nehmen wollte, aber die Kinder waren ja keine Kinder mehr, das waren Erwachsene. Sie sind wahrscheinlich zwischen seine Knien gestanden, was die Setzung gewesen ist für die Adoption von Söhnen. Und er hat hier sehr wahrscheinlich gesagt, bring sie mir, dass sie zwischen meine Knie stehen. In 1. Mose 30,3 lesen wir auch so etwas Wunderliches. Da lesen wir von der Sitte, dass die Kinder der Sklavin auf den Knien der Herrin zur Welt kommen und damit die Kinder der Herrin sind. Ich kann mir da nicht so richtig was dabei vorstellen. Aber das war die Sitte, das war die Setzung für Adoption. Und wir werden jetzt auch in diesem Text entdecken, dass das war, was Jakob mit den Söhnen von Josef vorhatte. Er wollte sie adoptieren. Die Enkel sollten seine Söhne werden. Und jetzt geschieht was Merkwürdiges. Josef nahm sie von seinen Knien und warf sich vor sein Angesicht zur Erde nieder. Und danach nahm Josef sie beide, Ephraim, in seine rechte, das war die Schuhehand, zur linken Israels, und Manasse in seiner linke zur rechten Israels, und brachte sie zu ihm. Und da streckte Israel seine rechte Hand aus und legte sie auf Ephraims Haupt, obwohl er der Jüngere war. Und seine linke aber auf Manasses Haupt, indem er so seine Hände kreuzte, obwohl Manasse der Erstgeborene war. Also Josef hat ganz sorgfältig seine Söhne so positioniert, dass der Älteste den Segen für den ältesten Sohn bekommt. Und was macht jetzt Jakob? Er kreuzt seine Hände. Das ist kein Zufall. Es ist nicht so, dass er blind gewesen ist und dass er betrogen wurde, dass sein Sohn eben die Söhne andersrum hingestellt hat. Nein, es ist Absicht gewesen, dass Jakob jetzt die Kinder anders segnen wollte, als das Josef meinte und als auch richtig gewesen wäre. Wir lesen mal weiter. Er segnete Josef und sprach: Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt haben, der Gott, der mich behütet hat, seitdem ich bin zu diesem Tag, der Engel, der mich erlöst hat aus allem Bösen, der segne die Knaben, und durch sie werde mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaak, und sie sollen zu einer großen Menge werden auf Erden. Als aber Josef sah, dass sein Vater die rechte Hand auf Ephraims Haupt legte, missfiel es ihm. Und darum ergriff er die Hand seines Vaters, um sie von Ephraims Haupt auf Manasses Haupt zu wenden. Und dabei sprach Josef zu seinem Vater: Nicht so, mein Vater, denn dieser ist der Erstgeborene. Lege deine Rechte auf sein Haupt. Ein Moment voller Erinnerungen, oder? Für ihn sicherlich. Aber sein Vater weigerte sich und sprach: Ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es wohl. Auch er soll zu einem Volk werden und auch er soll groß sein, aber doch soll sein jüngerer Bruder größer werden und sein Same wird eine Menge von Völkern sein. Und so segnete er sie an jenem Tag und sprach: Mit dir wird man sich in Israel segnen und sagen: Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. Und so setzte er Ephraim den Manasse voran. Das Erste, was auffällt in Vers 15, dass Jakob betont, dass sein Vater und sein Großvater vor Gottes Angesicht gewandelt haben. Er sagt das nicht von sich selbst. Er segnete Josef und sprach: Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt haben. Und dann kommt: Der Gott, der mich behütet hat, seitdem ich bin. Ich finde das eigentlich vielsagend, denn während Abraham und Isaak treu vor Gott gewandelt haben, vor Gottes Angesicht gewandelt haben, hat Jakob vielleicht jahrelang mit sich selbst gewandelt und durfte Gott dann und wann eingreifen, musste Gott dann und wann eingreifen. Es war Gott, der immer wieder seine Treue bewiesen hat und der sich öfters an Jakob offenbarte. Es war, als musste Gott Jakob immer wieder daran erinnern, wer das Sagen hatte. Und wer der Herr war, das war nicht Jakob, das war Gott. Und Jakob hatte auf Gottes Anweisungen zu achten, statt immer wieder selbst klug zu sein. Und im Rückblick können wir auch sagen miteinander, wie treu ist Gott diesem Mann gewesen. Und wie gut ist das, um zu sehen, dass Gott tatsächlich nicht loslässt, was seine Hand begonnen hat. Wir haben seine Treue nicht uns selbst zu verdanken. Es ist Gott, der uns trotz unserer Untreue ihm gegenüber, trotz unserer Nasenweisheit treu bleibt und uns segnet. Und irgendwie äußert Jakob das hier auch, wenn er sagt: Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt haben, der Gott, der mich behütet hat. Vielsagend, oder? Ich habe vielleicht nicht immer vor Gottes Angesicht gewandelt, sagt er, vielleicht eher nicht, aber hat mich behütet. Er wagt es nicht, das von sich zu sagen. Er gibt Gott zu Recht die Ehre. Er hat mich behütet, beziehungsweise er war mein Hirte, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Und dann kommt da ein Engel, hier wird Gott selbst gemeint, der Engel, der mich erlöst hat aus allem Bösen. Und dann: Gott hat mir Söhne gegeben, mein Name steht in der Reihe der Erzväter. Es ist ein sehr starkes Zeugnis der Treue Gottes. Gott hat, Gott hat, Gott hat. Frag mich, ob wir das sagen können. Gott hat in meinem Leben, Gott hat in meinem Leben, Gott hat in meinem Leben. Oder ist es eher: Ich habe, ich habe, ich habe. Gott hat. So wichtig, dass wir das lernen, dass wir das üben und dass wir das auch sagen können. Ja, und dann will Jakob Josefs Söhne segnen und Josef greift ein und weist seinem Vater darauf hin, dass seine rechte Hand nicht auf Manasse, sondern auf Ephraims Haupt liegt, aber Jakob bleibt dabei. Sein Vater weigerte sich, Vers 19, ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es wohl, der jüngere Bruder soll größer werden. Es wiederholt sich hier etwas in dieser Geschichte. Ephraim wird nach Vers 20 vorangesetzt, wie es auch bei Jakob und Esau war, geht hier Ephraim vor. Und interessant ist, dass bis heute in jüdischen Familien, wenn der Vater seine Familie, seine Kinder, seine Söhne segnet, dann sagt er, Gott mache dich wie Ephraim und Manasse bis heute. Und was ist die Bedeutung? Die Bedeutung ist, dass das eine Erinnerung sein soll, dass diese zwei Söhne zwar in Ägypten in der Welt geboren worden sind und in der Welt aufgewachsen sind, sie sind aber Gott treu geblieben. Sie gehörten Gott. Und man soll wie diesen zwei Jungens sein. Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. Jetzt fällt bei Vers 20 beim Segen auch auf, mit dir, so segnet er sie am jeden Tag und sprach, mit dir wird man sich in Israel segnen. Jetzt geht es nicht um Jakob Israel, es geht um das Volk. Mit dir wird man sich in Israel unter Gottes Menschen segnen und sagen, Gott mache dich wie Ephraim. Das heißt, dass der sterbende Jakob jetzt schon weit vorausblickt. Er hat Gottes Verheißungen nicht vergessen, es wird ein großes Volk entstehen. Und er sagt in Vers 21, siehe, ich sterbe, aber Gott wird mit euch sein und wird euch zurückbringen in das Land eurer Väter. Er weiß es. Er blickt voraus, er weiß, seine Nachkommen werden nicht weiterhin in Ägypten als Fremde leben. Gott wird sie zurückbringen in das verheißene Land. Er wird dasselbe nicht mehr erleben, das weiß er. Man soll ihn in Kanaan begraben und das geschieht auch in 1. Mose 50, aber so weit ist es noch nicht. Kapitel 49, Jakob ruft seine Söhne zusammen, versammelt euch, Vers 2, kommt zusammen, Vers 1, damit ich euch verkündige, was euch in künftigen Tagen begegnen wird, versammelt euch und horcht auf, ihr Söhne Jakobs, hört auf Israel, euren Väter. Und jetzt hat er, und uns fehlt die Zeit, um das so richtig gut durchzulesen, er hat für jeden einzelnen Sohn ein persönliches Wort. Und das blickt ein bisschen zurück auf ihr Leben, aber es ist auch ein prophetisches Wort, was aus ihnen werden wird. Und es ist für jeden Sohn einen ganz persönlichen Segen da. Wobei Juda und Josef, das fällt dann auf, mehr gesagt bekommen als ihre Brüder. Josef ist bis zu seinem Lebensende das Lieblingskind von Jakob gewesen, dennoch ist es Juda gewesen. Wir wissen noch, gell? Das war der Sohn Leas, nun werde ich Gott loben. Es ist Juda gewesen, auf wen die erzväterliche Verheißung übergegangen ist und aus wem auch der Messias angekündigt wird. Es ist von daher sehr deutlich, dass Jakob in seinem Reden vom Heiligen Geist geführt worden ist. Denn es geht Juda vor. Und vielleicht in seinem Herzen oder sicherlich in seinem Herzen war es noch immer oder wäre es noch immer Josef gewesen. Wir schauen ein paar Söhne an. Vers 3, Ruben. Du bist mein erstgeborener Sohn, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, von hervorragender Würde und vorzüglicher Kraft. Du warst wie brodelndes Wasser. Du sollst nicht den Vorzug haben, das war der Älteste. Denn du bist auf das Bett deines Vaters gestiegen und du hast es dort entweiht. Er stieg auf mein Lager. Er hat sein Erstgeburtsbesitz verloren. Er hatte ja Angst, dass Josef als Liebling seines Vaters jetzt der Erste sein würde und hat gemeint, wenn ich mit der Nebenfrau meines Vaters schlafe, dann ist meine Position sicher, aber er hat alles verloren. Sein Erstgeburtsbesitz, das Doppelerbe, das Priestertum geht auf Levi, die Fürstenstellung auf Juda über. Das sind alles Dinge, die zum Erstgeburtsrecht gehörten. Es betraf die Position als Haupt oder Priester der Familie. Es betraf auch materielle Besitz. Und es ist sehr tragisch, dass der Stamm Rubens, das sagte ich gestern schon, keine bedeutenden Personen hervorgebracht hat. Keine Richter, keine Propheten, keine Könige. Vers 5, Simeon und Levi sind Brüder. Waffen der Gewalt sind ihre Schwerter. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat und meine Ehre vereine sich nicht mit ihrer Versammlung. Denn sie haben Männer gemördert in ihrem Zorn und Stiere verstümmelt in ihrer Willkür. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so heftig und ihr Grimm, weil er so hart ist. Ich will sie verteilen unter Jakob und zerstreuen unter Israel. Die zwei haben aneinander gehängt. Das waren Verschwörer. Sie waren heftig, sie waren auffahrend. Wir kennen sie aus 1. Mose 34. Sie haben ja die Vergewaltigung ihrer Schwester in Sichem grausam gerecht, was zur Folge hatte, dass die ganze Sippe weg musste aus Sichem. Und in Vers 6 wird dann gesagt, da wird daran erinnert, sie haben Männer geboren in ihrem Zorn, Stiere verstümmelt in ihrer Willkür. Und in Vers 7 dann, dass sie getrennt voneinander getrennt werden sollen, weil sie Verschwörer sind und aneinander hängen. Und der Stamm Simeons ist anfänglich sehr groß gewesen. Es hat zwei Zählungen von Stämmen gegeben in Israel. Bei der zweiten Zählung der Stämme in 4. Mose 26, das war am Ende der Wüstenreise, war der Stamm von Simeon bis auf die Hälfte ihrer ursprünglichen Anzahl reduziert. Und beim Segen Mose, 5. Mose 33, sehr interessant zum Lesen, werden alle Stämme gesegnet, wird er überhaupt nicht mehr erwähnt. Und die Leviten sind ja die Priesterstamm geworden, hatten kein eigenes Gebiet, sind zerstreut gewesen über ganz Israel. Und dann kommt Juda in Vers 8. Dich, Juda, werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Juda ist ein junger Löwe. Mit Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn aufwecken? Er wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Shiloh kommt. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Er wird sein Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Er war der vierte Sohn Leas und seine Geburt, wissen wir noch, war ein Wendepunkt in ihrem Leben. Und Juda wird der Vater des Stammes, aus dem König David geboren wird. Und wir wissen von König David, dass sein Haus oder seine Dynastie 640 Jahre gedauert hat. 640 Jahre Könige aus dem Haus Davids, aus dem Haus Judas. Aber die Dynastie hat natürlich weit über diese 640 Jahre gedauert. In der Bibel ist auch die Rede von ewig. Und das weist hin auf Judas einzigartigen Nachkomme, Jesus Christus, der für immer herrschen wird. Und dann fällt uns auch auf, in Vers 9, Juda ist ein junger Löwe. Jesus, Offenbarung 5,5, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids. Das hier ist eine Prophezeiung, das alles hier weist schon auf Jesus hin. Und auffallend ist dann auch, dass in Vers 11 das Junge einer Eselin erwähnt wird und in Sacharja 9, Vers 9, wird das Junge einer Eselin erwähnt als Reittier des Messias. Ist das nicht faszinierend? Hier in 1. Mose 49 wird auf den Kommenden, wird auf Jesus hingewiesen. Vers 10, der Begriff Shiloh soll auf das hebräische Zeitwort Mashal, das Herrschen bedeutet, zurückgehen. Es ist in der Talmud der Name einer Person, und zwar der Name des künftigen Messias, der Shiloh. Weist hin auf den künftigen Messias. Und nach Vers 10 wird er nicht nur über das Volk Israel, sondern über die Völker herrschen. Ihm werden die Völker gehorsam sein. Und rein sprachlich könnte hinter dem Wort Shiloh auch das Zeitwort Ruhe haben stecken. Der erwartete Shiloh. Und Christen sehen hier einen deutlichen Hinweis auf Jesus, den Messias, der aus dem Stamm Juda geboren wurde. Er wird ja über Israel und die Völker herrschen. Er ist der Friedefürst, der Ruhe und Frieden bringt. Für die orthodoxen Juden ist das noch nicht so klar. Leider. dass Jesus von Nazareth dieser Shiloh sein könnte. Der Stamm Juda hat bedeutende Menschen hervorgebracht. Außer David und viele Könige nach ihm war auch Daniel einer. Daniel kennen wir ja aus der Zeit, dass Gottes Volk nach Babylon deportiert wurde. Der Prophet Jesaja ist ein Nachkomme von Juda. Nehemia ist ein Nachkomme von Juda. Und so bekommen in Kapitel 49 der Reihe nach alle 12 Söhne Israels den väterlichen Segen und eine Botschaft, die auf ihre Zukunft hindeutet. Und der vorletzte vor Benjamin ist Josef, der ab Vers 22 eine sehr lange Botschaft bekommt, so wie auch Juda. Josef, Vers 22, ist ein junger Fruchtbaum. Ein junger Fruchtbaum an der Quelle. Seine Zweige klettern über die Mauer hinaus. Zwar reizen ihn die Bogenschützen und beschießen und bekämpfen ihn, aber sein Bogen bleibt unerschütterlich. Und gelenkig sind die Arme seiner Hände von den Händen des mächtigen Jakobs, des Gottes Jakobs, von dort her, wo der Hirte der Fels Israels ist, von dem Gott deines Vaters. Er wird dir beistehen von dem Allmächtigen. Er wird dich segnen mit Segnungen vom Himmel herab, mit Segnungen der Tiefe, die unten liegt, mit Segnungen der Brüste und des Mutterschoßes. Die Segnungen deines Vaters übertreffen die Segnungen meiner Voreltern. Sie reichen bis an die Köstlichkeit der ewigen Hügel. Sie sollen auf das Haupt Josefs kommen, auf den Scheitel der Geweihten unter seinen Brüdern. Josef wird beschrieben als ein junger Fruchtbaum an der Quelle. Das erinnert uns an Psalm 1, oder? Selig der Mann, der nicht im Kreis der Spotter sitzt, sondern an Gottes Gesetz sein Wohlgefallen hat. Er wird sein wie ein Baum gepflanzt an Wasserbrunnen oder an Quellen. Er ist ein Baum an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Er ist auch sehr fruchtbar gewesen, denn aus ihm sind ja zwei Stämme hervorgegangen, Ephraim und Manasse. Immer wieder in Jakobs Botschaft an Josef finden wir, ist die Rede von Gott. Wir finden in den Versen 24 und 25 5 Gottesnamen oder Beschreibungen. Darum ist es so wichtig, dass wir genau lesen. Das ist euch bestimmt nicht aufgefallen. Das war mir auch nicht so direkt aufgefallen. In den Versen 24 bis 25, 5 Gottesnamen. Der mächtige oder starke Jakobs. Der mächtige oder starke Jakobs. Der Hirte. Der Hirte Israels. Denke auch an Jakobs Zeugnis, der Herr war mir mein Leben lang ein Hirte. Der Fels Israels, der Fels oder Stein Israels. Der Gott deines Vaters, der Allmächtige hier, ist wieder der El Shaddai. Habe ich jetzt 5? Der mächtige oder starke Jakobs, der Gott deines Vaters, so hat Gott sich an Jakob offenbart, der Hirte Israels, der Fels oder Stein und der Allmächtige, El Shaddai. Interessant, dass ein Nachkomme von Ephraim, es werden ja die zwei Söhne von Josef jetzt zwei Stammhäupter werden, ein Nachkomme von Ephraim war der Prophet Samuel. Und ein Nachkomme von Manasse zum Beispiel, der Richter Gideon. Und dann in Vers 27 ist der letzte Sohn Benjamin an der Reihe. Benjamin, dessen Nachkomme Saul war, der erste König Israel. Aber auch den anderen Saul oder Saulus war ein Nachkomme von ihnen. Saulus, der später Paulus wurde. Zwei Sauls als Nachkommen von Benjamin. Und dann lesen wir zum Schluss in Vers 28, diese alle sind die 12 Stämme Israels und das ist es, was ihr Vater zu ihnen geredet hat und womit er sie gesegnet hat. Und zwar segnete er jeden mit einem besonderen Segen. Wenn wir jetzt gut nachlesen, dann sehen wir, dass wir nicht alle Segnungen gehört haben. Die sind anscheinend nicht alle aufgeschrieben worden. sind einige, da sehen wir überhaupt keinen Segen, aber es wird dennoch erwähnt oder gemeldet, sie haben alle einen besonderen persönlichen Segen von Jakob empfangen. Nachdem Jakob jetzt mit allen seinen Söhnen persönlich gesprochen hat, versammeln sie sich in Vers 29 bei seinem Bett für die letzten Anweisungen in Bezug auf Jakobs Begräbnis. Er soll zu seinem Volk bzw. zu seinen Großeltern und Eltern versammelt werden und da wird auch auf einmal die Lea erwähnt. Er gebot ihnen, Vers 29, sprach zu ihnen, ich werde zu meinem Volk versammelt werden, begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Ephrons des Hethiters, in der Höhle auf dem Acker Machpela Mamre gegenüber im Land Kanaan, wo Abraham den Acker als Erbbegräbnis gekauft hat von Ephron dem Hethiter. Dort hat man Abraham und seine Frau Sarah begraben, dort hat man Isaac begraben und seine Frau Rebekka und dort habe ich auch Lea begraben. Der Acker und seine Höhle wurde den Hethitern abgekauft. Und als Jakob aber seine Befehle an seine Söhne vollendet hatte, zog er seine Füße aufs Bett zurück, verschied und wurde zu seinem Volk versammelt. Ich finde das sehr beeindruckend, dass man in dieser Geschichte keine Spur von Sterbensangst bei Jakob sieht. Ich habe gesagt, der Sterbende ist der Segnende. Er fragt sich nicht, wie wird das gehen? Wie werde ich sterben? Bleibt ihr bitte bei mir? Wer wird mir meine Hand festhalten? Wer wird für mich beten oder noch mit mir dabei sein, für mich singen? Gott ist da und er weiß das. Ich fand es auch ganz toll, was Andreas heute sagte. Gott ist am Kopfende des Bettes da gewesen. Er brauchte keine menschliche Hilfe. Und er zog seine Füße aufs Bett zurück, verschied und wurde zu seinem Volk versammelt, wurde begraben, kam ins Familiengrab. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber solch eine Ruhe muss ich irgendwie noch gewinnen, wenn es um mein Sterben geht, oder? Da denkt man doch oft, wie wird es gehen? Werde ich krank? Wird das ein Unfall sein oder noch schlimmer? Und Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm das abgeben und sagen, Herr, so wie das geschieht, das ist deine Sache. Ich habe hier am Sonntag mit einer Frau gesprochen, die ich aus der Umgebung kenne, die Brustkrebs hat und sie hat gesagt, ich werde nicht an Krebs sterben. Ich sterbe, weil es Gottes Zeit für mich ist. Ich sterbe nicht an Krebs. Ich sterbe, weil es Gottes Zeit für mich ist. Fand ich sehr gut. Sie sagt, man stirbt auch nicht an einem Autounfall als Christ. Man stirbt, weil Gott dich abholt. Das ist eigentlich ein toller Gedanke, oder? Da dürfen wir beruhigt sein. Der Ewig ist dabei und der Hirte erwartet uns. Er, der sich in unserem Leben treu gezeigt hat, wird auch im finsteren Todestal bei uns sein. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nicht mangeln, auch wenn ich, du bist bei mir. Und Paulus sagt im Korintherbrief, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Das ist doch der Messias, das tolle Lied, oder? Wo das gesungen wird, Tod, wo ist dein Sieg? Das ist doch Händels Messiah, oder? Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Ja, wir haben nicht richtig Zeit mehr, um uns mit Jakobs Beerdigung zu befassen. Vers in Kapitel 50, da fiel Josef auf das Angesicht seines Vaters und weinte über ihn und küsste ihn. Und danach befahl Josef seinen Dienern, den Ärzten, dass sie seinen Vater einbalsamierten und die Ärzte balsamierten Israel ein. Und sie verwenden darauf volle 40 Tage. Jetzt versteht man, warum das bei Rahel unterwegs nicht gegangen ist. Denn so lange dauert die Einbalsamierung. Aber beweint haben ihn die Ägypter 70 Tage lang. Das ist nur 2 Tage weniger, als man für einen König geweint hat. Also dieser Jakob ist sehr groß geworden. Der einfache Hirte ist sehr groß geworden in diesem Ägypten, wo er nicht hingehörte. Der wurde hier geehrt. Beweint haben ihn die Ägypter 70 Tage lang. Als aber die Tage der Trauer um ihn vorüber waren, redete Josef mit dem Haus des Pharao und sprach, wenn ich Gnade gefunden habe in euren Augen, so redet doch vor den Ohren des Pharao und sprecht, Mein Vater hat einen Eid von mir genommen und zu mir gesagt, sieh, ich sterbe, begrabe mich in meinem Grab, das ich mir im Land Kanaan angelegt habe, so lass mich nun hinaufziehen, dass ich meinen Vater begrabe und danach wiederkomme. Und der Pharao sprach, zieh hinauf und begrabe deinen Vater, wie er dich hat schwören lassen. Und da zog Josef hinauf, und jetzt kommt es, um seinen Vater zu begraben. Das denkt man, das ist eine ganz private Angelegenheit. Aber mit ihm zogen alle Knechte des Pharao hinauf, alle Ältesten seines Hauses, alle Ältesten des Landes Ägypten, dazu das ganze Haus Josefs und seine Brüder und das Haus seines Vaters, nur ihre Kinder, Schafe und Rinder, ließen sie im Land Goshen zurück, und es begleiteten ihn auch Wagen und Reiter. Es war ein großer Herzog, stellt euch das mal vor. Und die hatten eine ganz lange Reise vor sich. Wo ist unsere Karte? Die mussten ja nach Hebron. Und wo waren sie jetzt? Sie waren in Ägypten. Ja, Ägypten ist nicht einmal auf der Karte drauf, aber sie hatten eine lange, lange Strecke zu gehen. Sie sind um das Tote Meer gegangen. Sie haben nicht den kürzesten Weg genommen. Und ganz interessant ist, dass sie denselben Weg gereist sind wie Jahre später Mose mit dem Volk Gottes von Ägypten in das verheißene Land gezogen ist. Als sie zu Tene Atad kamen, ich weiß nicht, wo das ist, Vers 10, die jenseits des Jordan liegt, hielten sie dort eine große und feierliche Totenklage, denn Josef veranstaltete für seinen Vater eine siebentägige Trauer. Sie mussten also über den Jordan, sie haben unterwegs angehalten, 7 Tage getrauert, da werden ja Zelte aufgeschlagen worden sein, das sind Hunderte von Menschen gewesen. Und als aber die Bewohner des Landes, die Kanaaniter, die Trauer bei der Tene Atad sahen, sprachen sie, die Ägypter halten da eine große Klage. Und daher wurde der Ort, der jenseits des Jordan liegt, die Klage der Ägypter genannt. Seine Söhne aber handelten so, wie er ihnen befohlen hatte. Und sie führten ihn ins Land Kanaan und begruben ihn in der Höhle des Ackers Machpela, die Abraham samt dem Acker als Erbbegräbnis gekauft hatte von Ephron, dem Hethiter, gegenüber von Mamre. Josef aber kehrte nach dem Begräbnis seines Vaters wieder nach Ägypten zurück, er und seine Brüder und alle, die mit ihm hinaufgezogen waren, um seinen Vater zu begraben. Josef bleibt in Ägypten, er stirbt dort mit 110 Jahren, und wie sein Vater lässt er seine Brüder schwören, dass er nicht in Ägypten begraben werden soll. Er hätte wahrscheinlich ein großes Begräbnis bekommen, weil er ja der zweite Mann in Ägypten war. Man hätte ihn sicherlich in eine Pyramide geben wollen oder so etwas, kann man sich vorstellen, wie die Könige dieser Zeit. Aber hat seine Brüder schwören lassen, dass sie seine Gebeine mitnehmen sollten. Vers 24, Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef nahm einen Eid von den Söhnen Israels und sprach, gewisslich wird Gott euch heimsuchen und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Das ist auch so geschehen, wenn wir in 2. Mose über den Auszug aus Ägypten lesen, einige hundert Jahre danach, 2. Mose 13, Vers 19, dann haben die wirklich daran gedacht, sie mussten ja in aller Eile flüchten, also sie haben das nicht vergessen, der Sarg mit Josef muss mit. Und der Sarg ist mitgekommen. Josef hat lange, lange vorausgeblickt und gesagt, hier will ich nicht bleiben, ich bin ein Kind der Verheißung und ich komme mit zurück ins verheißene Land. Er ist nicht begraben in dem Familiengrab, das ist eher ein Grab für die 3 Erzväter, für Abraham, Isaak und Jakob und ihre Frauen, für Sarah, Rebekka und Lea. Und Josef wird später begraben in der Nähe von Sichem, dort wo Jakob ein Grundstück gekauft hatte. Was für ein Vorausblick, oder? Dass man so mit Gottes Verheißungen rechnet. Und ich denke, wir dürfen uns selbst fragen, Wie lebendig ist das für uns, die Verheißungen Gottes? Was wissen wir eigentlich davon, was er vorhat, was er auch mit uns vorhat? Inwiefern lebt das? Inwiefern bestimmt das auch unsere Handlungen, unsere Entscheidungen? Oder leben wir unser Leben hier und ist es für uns genug, dass wir irgendwann im Himmel leben werden? Es gibt noch so viel mehr. Und wir haben auch, und das wird uns auch in dieser Geschichte, soll uns das deutlich geworden sein, wir haben auch eine Verantwortung Gottes Volk gegenüber. Wir sind die Gläubigen aus den Heiden. Und sehr oft benehmen wir uns, als hat alles mit uns angefangen. Jesus ist gekommen, die Menschen sind Christen geworden, die erste Gemeinde wurde gegründet in Jerusalem und dann weit um. Und die Juden sollten sich anpassen, wenn die überhaupt eine Sicht auf uns haben. Aber wir sind nicht anstatt, wir sind dazu gekommen. Nicht anstatt, sondern dazu. Und wir haben vielleicht viel zu wenig Sicht auf Gottes Plan noch mit den Juden. Er hat das doch auch so gesagt, dass wir als Volk Gottes aus den Heiden einen Auftrag haben, um die Juden neidisch zu machen, zur Eifersucht zu bringen. Was haben denn die? Weil die den Schilo noch nicht erkannt haben. Es gibt welche, die haben den Schilo erkannt. Und was machen wir oft mit denen? Wir wollen aus ihnen Heidenchristen machen. Die sollten sich an uns anpassen und alle Traditionen und alles, alle Geschichte fallen lassen. Das ist nicht fair. Das ist auch nicht gut. Und es ist wichtig, dass wir für dieses Volk zu beten beginnen und dass wir uns informieren lassen. Wo sind sie? Wie geht's ihnen? Und dass wir ein Auge für sie haben. Ich habe mal eine Frau getroffen, ich habe mich so geschämt über ihre Reaktion. Die hat dann eben so in einer Konferenz erfahren, die Juden sind wichtig. Sie sagt, ja, ich weiß auch nicht mal so richtig, wie die ausschauen. Vielleicht sollte ich mal schauen gehen, aber wo muss ich dann hin? Naja, vielleicht kann ich mal zu einer Synagoge, dann sehe ich so ein Männchen. Schlimm. Sind Gottes Kinder, ist Gottes Volk. Das geht mir auch sehr zu Herzen, weil ich 4 jüngere Geschwister habe, die Juden sind. Weil mein Vater in der zweiten Ehe mit einer jüdischen Frau verheiratet war. Ich habe eine Schwägerin, die Jüdin ist, also bei mir sind sie ganz nahe. Aber keiner von ihnen hat noch wirklich Interesse. Hat natürlich auch damit zu tun, dass sie eine Geschichte hinter sich haben mit Hitler und Vernichtung, wo sie denken, wir wollen das alles nur vergessen, wir wollen nichts mehr davon wissen, aber lasst uns beten für Gottes ursprüngliche Volk. Sie ist noch immer sein ältester Sohn, oder? Und wir Christen sind dazugekommen. Aber einmal werden wir alle Heiden und Juden, Christen, messianische Juden, zusammen Gott loben. Und es ist so schade, dass man im Neuen Testament schon eine Spannung sieht, in Römer zum Beispiel, auch in anderen Texten, da entstehen dann die neuen Gemeinden und dann sind es die Heidenchristen, die sagen, also die Juden sollen sich anpassen, was soll das mit der Beschneidung und was soll man's? Die sollen alles jetzt loslassen und alles, was wir glauben, umarmen. Aber es ist ein sehr, sehr zartes Thema. Und wir brauchen viel Gebet, dass wir da nicht einfach so über sie rollen und sagen, so ist es. Heidenchristen, Judenchristen, beide Volk Gottes. Und lasst uns für die Juden beten, wie auch für die Heiden. Denn allen brauchen den Schiloh. Alle brauchen Jesus. Wir wollen miteinander beten. Vater, wir wollen dir danken für dieses Leben von Jakob, wo wir so klar deine Hand sehen. Wir können noch kaum fassen, wir können es nicht fassen, was alles in dieser Geschichte steckt. Dinge, die vielleicht für unsere Augen noch verborgen sind. Wir beten, dass du unsere Augen öffnest, dass du auch unser Herz öffnest, auch für dein Volk. Wir beten, Herr, dass wir die Menschen werden, die mit deinen Verheißungen leben und rechnen und die danach leben, die sich danach ausstrecken, die damit rechnen. Herr, wir beten füreinander, dass wir dir näher kommen, dass wir gehorsam lernen, dass wir Treue lernen und dass wir sagen können, dass wir vor deinem Angesicht gelebt haben. Herr, das ist nicht einfach und oft geht es eben schief bei uns. Wir leben mit uns, wir leben für uns. Aber uns ist so deutlich geworden in dieser Geschichte, wie groß du bist. Der El Shaddai, der Allgenugsame, der alles für uns ist und der seinen Sohn gesandt hat, damit wir das Leben finden. Herr, segne uns und schenke uns, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen, in der nächsten Zeit immer wieder mal zurückdenken, dass diese Geschichte uns immer kostbarer wird, dass wir verstehen, warum es geht, dass wir auch verstehen, warum das Alte Testament Teil unserer Geschichte ist und dass es nicht erst im Neuen Testament angefangen hat, sondern dass die Vorgeschichte so unendlich groß und kostbar und fantastisch ist. Herr, danke, dass wir Tage hatten miteinander, wo wir Zeit hatten, darüber nachzudenken. Schenke uns, Herr, ein Sehen und ein Verstehen. Und schenke, dass wir die Frauen werden, die du vor Augen hast. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.